Es ist Dienstag, das bedeutet Handball auf Sportradio 360. Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab, Episode 15. Und das Ganze geht wie immer natürlich nicht ohne Gäste. Und zurück aus dem Karneval ist Christian Stein von Handball. Ich grüße dich.
Hallo Sascha.
Ja, und nach einer kleinen Pause mal wieder dabei auch Markus Götz von Sport 1. Hallo nach München.
Hallo, grüß euch.
Ja, interessantes Handballwochenende, wie ich finde. Gibt einiges, worüber wir sprechen können, und wir fangen dann doch mal mit dem Highlight an, zumindest aus Sicht aller, die hier in den Viktor Schiller G Außenstudios nichts anderes als den Sieg des BHC in Balingen feiern können. Großes Aufatmen, sage ich mal, zumindest sah es ja für den BHC zuletzt nicht sonderlich gut aus. Vor 7 Tagen waren sich unsere Experten hier einig, dass Balingen das Spiel gewinnen wird. Markus, nehme an, dass du dich da angeschlossen hättest nach 10 Niederlagen am Stück da und dem Remis von Balingen auch noch in Hamburg.
Ja, also ich muss mich jetzt natürlich schon ein bisschen outen. Da du ja auch ganz klar Position pro BHC beziehst, erlaube ich mir jetzt auch, die Gegenposition einzunehmen. Oh. Ich bin Schwabe. Man möge mir verzeihen, dass ich mit Balingen, Weinstetten seit ganz vielen Jahren sympathisiere. Und ich habe natürlich rein gar nichts gegen den BHC, bloß jetzt nicht irgendwas falsch verstehen. Und schon überhaupt gar nichts gegen Viktor Schilagyi, den ich schätze ohne Ende. Aber ich habe den Balingern ganz, ganz doll die Daumen gedrückt. Also ich hatte echt ein bisschen Schiss vor dem Spiel, gebe ich ehrlich zu. Die Vorzeichen haben klar für Balingen gesprochen, aber was heißt das schon? Wir haben es mal wieder gelernt. Ich fürchte wirklich, dass das schon das vorentscheidende Spiel gewesen ist, was den Abstieg betrifft. Also ich habe ja natürlich auch gleich, als ich das Ergebnis gelesen habe, nochmal die Restprogramme der beiden angeguckt, und ich wüsste gar nicht, wer da sonst jetzt noch reingeraten sollte. Boah, also sieht nicht gut aus für Balingen. Tut weh.
Meinst du denn, in Balingen ist da mehr oder weniger das Ende der Fahnenstange auch erreicht? Ist ja schon überraschend genug, dass die so lange in der ersten Liga mitgehalten haben.
Na, weiß ich wirklich nicht. Also man wähnte sich ja in einer besseren Position vor dieser Saison. Also das letzte Spieljahr war ja, glaube ich, das erfolgreichste punktemäßig und auch von der Platzierung her, das die Balinger bislang in der Bundesliga hatten. Und man sprach vom besten Kader aller Zeiten. Und dann gab es da offenbar einige Fehlentwicklungen. Das ist total schade. Grundsätzlich glaube ich sehr wohl, dass sich der Club strukturell in 7 Jahren Bundesliga so entwickelt hat, dass sie dort auch in Zukunft hätten Dauergast sein können. Das glaube ich nicht, dass das grundsätzlich das Ende der Fahnenstange wäre im Moment. Ich weiß nicht, was da am Abstieg passiert. Also ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwie dann da Potenziale mobilisiert werden könnten. Ich weiß es nicht. Ich mache mir schon Sorgen, muss ich ehrlich sagen.
Gut, da muss man natürlich auch abwarten. So Leute wie Teuerkauf oder Strobel, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir zum aktuellen Zeitpunkt deren Karriere jetzt nicht unbedingt in der zweiten Liga vorstellen. Wie sehr hat dich denn überrascht oder vielmehr die Negativserie des BHC überrascht in den letzten Monaten nach dem guten Saisonstart?
Ich bin ziemlich weit weg, deswegen kenne ich keine Gründe. Überrascht hat es mich faktisch natürlich sehr, weil der Saisonauftakt wirklich bemerkenswert war. Allen voran natürlich dieser Sieg damals gegen den HSV. War es der erste Spieltag? Ich glaube, es war der erste Spieltag. Tolle Ergebnisse eingefahren, im oberen Mittelfeld mitgespielt. Ich bin ein riesen Schilagyi-Fan, war ich immer. Ja. Ich weiß, was der für Fähigkeiten hat. Also das hat mich natürlich überrascht, dieser Negativlauf. Aber ihr seid ja da offenbar viel näher dran. Könnt ihr mir mal sagen, was denn los war in letzter Zeit? Was gab es denn für Probleme?
Da frage ich den Christian, der ja ähnlich nah dran ist wie ich. Denkst du denn, dass das zum Beispiel nach den bitteren Spielverläufen zuletzt gerade jetzt so ein Sieg mit Rückstand 3 Minuten vor Schluss und dann nochmal das Ding gedreht, so ein Dosenöffner war, wie man den jetzt einfach nochmal gebraucht hat?
Ja, das ist natürlich immer, wenn du so eine Niederlagenserie hast, ja, dann weiß nicht, dann bist du ja auch im Kopf irgendwo dabei zu sagen, jetzt geht das schon wieder schief, und das ist ja manchmal auch so ein bisschen selbst erfüllende Prophezeiung, diesen fehlenden Glauben, wenn du natürlich jetzt da irgendwo siehst, du hast es trotz aller personellen Probleme, die man im Laufe einer Saison eben hat, trotz der, Balingen nennt sich ja auch Hölle Süd, genauso wie Göppingen, also trotz dieser hitzigen Atmosphäre, die da in Balingen einfach herrscht, wenn du da bestehst und wirklich beide Punkte mitnimmst, das kann natürlich so ein Team jetzt nochmal so einen richtigen Schub geben. Das ist, denke ich mal, keine Frage.
Und denkst du auch, dass es vielleicht dann ein Grund war, Markus hat ja gerade schon gefragt, was war denn da los? Ist dann dieser Überraschungseffekt weg, dass sich die Teams dann zur Rückrunde auch besser auf so eine Mannschaft einstellen, die in der Hinrunde dann vielleicht noch in der Lage war, ja, ich sag mal, den einen oder anderen Gegner genau deswegen alt aussehen zu lassen, weil man die Mannschaft noch nicht so gut kennt?
Das mag mit Sicherheit so sein, dass natürlich gerade Überraschungseffekte weg sind. Wir dürfen nicht vergessen, in der ersten Liga, das sind auch auf den Trainerpositionen im Großen und Ganzen alles mittlerweile Vollprofis, die da agieren, die sich akribisch entsprechend auf die Spiele vorbereiten, jedes Spiel analysieren und je weniger Überraschungsmomente du hast, je mehr du deinen gewohnten Stiefel irgendwie nur durchspielst, desto berechenbarer bist du natürlich gerade dann ab Mitte der Saison letztendlich und von daher mag das einer der Gründe sein, warum es dann beim BHC vielleicht dieser Überraschungseffekt weg war. Ein anderer mit Sicherheit auch die Belastung, die halt entsprechend auf den Schlüsselspielern auch lastet, wo ja dann zum Beispiel, also ich kenne jetzt nicht alle Verletzungen, aber zum Beispiel ein Alexander Oelze ist ja dann jetzt auch monatelang ausgefallen, der ja auch wichtige Entlastung für einen Viktor Szilagyi einfach ist, die der Viktor auch mittlerweile braucht in seinem Alter, ja. Also ist ja auch nicht mehr der jüngste Hüpfer auf dem Feld. Von daher, auch das sind alles so Gründe, die natürlich dann da zusammenkommen beim BHC.
Morgen geht's für den BHC nach Magdeburg und ich will ja jetzt nicht zwar schreien, aber ist das jetzt genau so ein Spiel, wo man entweder dann nach einem Sieg zuletzt mit einer richtigen Klatsche rausgeht oder halt das Spiel gewinnt? Würdest du mir da zustimmen? Denn entweder man kann die Leistung jetzt konservieren oder man geht da vielleicht zu locker ran, weil man denkt, ja, nach dem Sieg gegen Baling läuft's ja jetzt sowieso von selbst.
Also wer gegen Magdeburg meint, das wird ein Selbstläufer, der hat schon verloren letztendlich. Also ich glaube, die Arroganz wird man auch beim Bergischen HC nicht direkt haben. Die Frage ist halt einfach natürlich, wie viel Druck hat man letztendlich oder wie viel Druck macht man sich selber auch, um dann so eine Situation durchzustehen letztendlich. Also ich glaube nicht, dass der BHC da zu leichtsinnig in diese Partie gehen wird.
So oder so, unser Pate, so nenne ich ihn jetzt mal, Viktor Szilagyi, hat 5 der letzten 6 Treffer gemacht. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Ist quasi der MVP des unteren Tabellendrittels, Markus. Ist das so ein Spieler nach deinem Geschmack, wo man besonders gerne zuschaut und vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade Fernsehkommentator wäre, auch Geld zahlen würde, um den spielen zu sehen?
Du hast ja das Vergnügen. Also es ist ja so, ich glaube, da sage ich jetzt nichts Böses, wenn man ihm zuguckt, er explodiert ja jetzt nicht unbedingt. Er ist ja nicht mehr der Athletischste und nicht mehr der Schnellste und nicht mehr der Beweglichste. Und wenn er da mit seiner riesen Kniebandage aufs Feld läuft, ich habe da auch schon ein paar Mal Mitleid bekommen, dachte mir, um Gottes Willen müssen wir den Kerl jetzt gleich wieder zum Doktor fahren. Aber der Kerl spielt so intelligent, so clever. Und wenn man ihn reden hört über Handball oder wie ganz grundsätzlich sich mit ihm unterhält oder wenn man ihm beim Interview zuhört, das ist einfach ein ganz helles Köpfchen, ein ganz sympathischer Kerl und das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß, ihm zuzugucken und ich bin schon seit vielen Jahren ein Bewunderer seiner Kunst.
Wo du diese Cleverness ansprichst, so einen Spieler würde ich mir vielleicht auch mal für die deutsche Nationalmannschaft wünschen,
aber ja, das ist nur am Rande. Also ich bin total dabei, können wir gleich wieder das Fass aufmachen, auch mein Lieblingsthema. Ich war übrigens am Samstag beim Spiel Rhein-Neckar-Löwen gegen Berlin und da war auch minutenlang überlegt, ob man nicht aus einem Schweizer Pass auch einen Deutschen machen könnte. Ja? Und haben da alle Möglichkeiten irgendwie angestrengt. Wir sind schon während des Spiels mit SMSen bombardiert worden, zum Beispiel von Rolf Brack, ja, dem neuen Schweizer Nationalcoach, mit kommt nicht in Frage und solche Sachen. Ja? Ich fürchte, das ist hoffnungslos. Ja? Aber die Show, die da geboten wurde, Freunde, da habt ihr was verpasst. Ich weiß nicht, ob einer von euch gesehen hat.
Ja, ja, doch, doch. Ja, ja. Kommen wir gleich noch zu. Wir klettern erstmal ein wenig hoch in der Tabelle. Es gab zumindest in Melsungen ja relativ viel Vorfreude auf das Duell mit Wetzlar am Samstag. Ging ziemlich in die Hose. Was fehlt denn Melsungen, um A, vielleicht mal die Top 5 anzugreifen dann und B, solche Pleiten zu vermeiden? Denn mir scheint dieser Kader mehr oder weniger am Limit zu agieren, denn anders, muss ich sagen, kann ich mir nicht wirklich erklären, dass man in einer Woche Kiel schlägt und dann in der nächsten Woche ja nicht gegen Wetzlar verliert, sondern so richtig unter die Räder kommt.
Wir haben gestern dann Göppingen gegen Hamburg übertragen und Kollege Kretschmer hat auch ganz kurz einen Exkurs zu diesem Thema gemacht und wir haben dann sozusagen die Melsunger als Rhein-Neckar-Löwen der Vergangenheit betitelt. Ich weiß nicht, ob die am Limit spielen, aber das ist so ein interessantes Phänomen. Das war doch bei den Löwen jahrelang so, dass sie total unberechenbar agiert haben. Ja? da muss, glaube ich, noch ein Entwicklungsschritt her. Also das ist für mich jetzt auch nicht nachzuvollziehen, wie man Kiel schlagen kann und dann so gegen Wetzlar unter die Räder kommt. Das scheint mir eine psychologische Geschichte zu sein. Also ich kann mir das nicht anders erklären, als dass da irgendwo im letzten Hinterzimmer des Köpfchens dann eine gewisse Nachlässigkeit entsteht und dann gerätst du schnell in Rückstand und dann bist du einfach an so einem Tag nicht mehr in der Lage, zumal ja Wetzlar keine Gurkentruppe ist, das dann nochmal zu korrigieren. Keine Ahnung. Ich glaube, dass Melsungen auf einem echt guten Weg ist und ich habe nicht das Gefühl, dass die am Limit spielen. Da sind aus meiner Sicht durchaus noch Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich bin da echt gespannt auf die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Die Verpflichtung von Rinic halte ich für einen guten Schachzug. Der bringt sie auf jeden Fall nochmal ein Stück nach vorne. Der hat im Angriff natürlich ganz andere Möglichkeiten als Steenbecken. Also ich sehe die Entwicklungstechnik noch nicht am Ende, aber das ist natürlich echt kaum nachzuvollziehen, was da passiert ist.
Christian, wie siehst du die Situation in Melsungen, ähnlich wie Markus?
Ja, so Melsungen hat sich ja über Jahre lang eigentlich irgendwie da in diesem Mittelfeld, ja, irgendwo festgedümpelt waren die da. Und die letzten Jahre hat man halt wirklich die personell richtigen Entscheidungen getroffen. Und man merkt, dass es halt Stück für Stück aufwärts geht. Mag auch sein, dass durch die finanzielle Sicherheit, die natürlich durch den Braun-Konzern da ist, durch die finanziellen Unsicherheiten bei anderen Vereinen jetzt einfach mal Spieler für Melsungen erschwinglich werden, die es vor ein paar Jahren noch nicht nach Melsungen gezogen hat. Von daher, die Entwicklung ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv die letzten Jahre. Gerade wenn man sich überlegt, was da an Transfers getätigt wurde, ob es ein Fahlgren ist, ob es ein Appelgren ist, die Müller-Zwillinge, die da auch immer dieses gewisse, ja, Bad Guy auch mal ein bisschen reinbringen und auch mal schön während der Partie irgendwie so ihre Zeichen setzen können und letztendlich sieht das alles ganz, ganz gut aus, wie man da bei Melsungen sich Schritt für Schritt weiterentwickelt.
Ja, wenn ich da vielleicht noch ganz kurz was anfügen kann, man darf ja auch nicht vergessen, dass der Schritt, vor dem die Melsungen jetzt stehen, der schwierigste ist. Das haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder bei verschiedenen Clubs erlebt. Zum Beispiel die Köppinger haben es auch sukzessive geschafft, von einer Mittelfeldmannschaft zu einer Mannschaft, die im erweiterten Spitzenfeld mitspielen kann, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Hannover-Burgdorf letzte Saison, plötzlich Platz 6, plötzlich Europapokal. Der SCM auch wieder an die Top 5 immer mal wieder rangerückt. Jetzt hat Melsungen, glaube ich, wirklich die besten Möglichkeiten, weil da auch ein entsprechender finanzieller Background da ist. Aber dann diesen Schritt rein in die Top 5 zu machen, das ist schon gewaltig. Und die Löwen haben auch jahrelang gebraucht, um sich da auf einem gewissen Niveau jetzt zu stabilisieren. Und sie spielen jetzt mit Abstand, wie ich finde, ihre beste Saison, ihre solideste, ihre konstanteste Saison. Also ich glaube, das ist jetzt nicht ein spezielles Melsunger Phänomen, sondern das ist einfach die Schwierigkeit dieses, ich nenne es jetzt nicht mal letzten Schrittes, aber dieses gewaltigen Schrittes da in diese absolute Spitzengruppe der Bundesliga rein.
Man muss ja auch dazu sagen, es sind ja nicht irgendwelche Mannschaften, die da jetzt noch vor Melsungen stehen. Also das ist die Creme de la Creme auch des europäischen Vereinshandballs. Ich habe noch eine Frage zu Wetzlar. Siehst du Ivano Balic in der nächsten Saison auch noch da oder sollten sich alle Handballfans da schnell mit Eintrittskarten eindecken, um den nochmal live spielen zu sehen, auch wenn er natürlich nicht mehr das Niveau hat von vor 5, 6, 7, 8 Jahren?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die da planen in Wetzlar. Ich habe auch keine Ahnung, was Ivano vorhat. Genauso wenig, wie ich mir vor der Saison hätte vorstellen können, dass wir Balic im Wetzlarer Trikot sehen in dieser Spielzeit, kann ich es mir im Moment auch noch nicht wirklich ausdenken, dass das in der nächsten Saison so sein soll. Aber ich weiß es nicht. Bin ja auch schon mal überrascht worden. Vielleicht passiert es nochmal. Habt ihr da irgendwie detailliertere Infos?
Christian, hast du detaillierte Infos? Also ich sag mal so, wenn man jetzt einen Guillaume Joly da noch dazu holt, es wirkt dann ein bisschen wie kleine Weltauswahl, ne? Also man hat ein bisschen was vor in Wetzlar zumindest.
Ja, wobei man natürlich jetzt mit Tobias Reichmann auch keinen schlechten Rechtsaußen da irgendwo gerade verliert. Also da muss man jetzt auch mal ein bisschen die Bodenhaftung bewahren und bei allem Respekt und den Titeln, die Guillaume Joly geholt hat, aber wenn da jetzt Luc Abalob verpflichtet worden wäre, dann hätte ich dir zugestimmt.
Dann hätte ich mir vielleicht sogar direkt die Dauerkarte gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wäre, glaube ich, nochmal ein anderes Niveau gewesen. Wie ich merke, läuft es jedenfalls zeitlich hier wieder komplett aus dem Ruder. Deswegen machen wir erstmal eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Kreisab hier auf Sportradio 360. Ich spreche nach wie vor mit Christian Stein von Handball World und Markus Götz von Sport 1 und wir wollen mal auf die beiden TV-Spiele des Wochenendes eingehen. Und Christian, fangen wir mal an in Mannheim, wo die Rhein-Neckar-Löwen ja die Füchse Berlin empfangen haben und das war deutlich schwerer als erwartet aus Sicht der Löwen. Was haben die Füchse denn zu Beginn so gut gemacht, dass sie dann noch bis zur 42. Minute in Führung lagen? Gerade die Anfangsphase war ja dann doch schon ziemlich beeindruckend.
Ja, es ist eine gute Frage. Was haben die Füchse so gut gemacht? Was haben die Löwen so schlecht gemacht? Ich denke mal, die Abwehr war nicht so kompakt bei den Löwen, wie man das in früheren Spielen gewohnt war. Also gerade wenn ich da auch Mitte der zweiten Halbzeit irgendwie mich dran erinnere, wie teilweise frei durch da die Rückraumschützen der Berliner einfach irgendwie durchmarschierten, was da für Riesenlücken im Defensivverbund waren. Das war schon beachtlich und da kann man natürlich dann auf der anderen Seite sagen, die Füchse haben das im Angriff so gut ausgespielt, dass sich halt diese Lücken da irgendwann ergeben haben.
Wie sehr hat man auch gemerkt, dass mit Bjarte Mühlhall ein Schlüsselspieler gefehlt hat bei den Rhein-Neckar-Löwen? Denn gerade im Positionsspiel war es dann teilweise doch schon zu spüren, fand ich.
Ja, im Angriff hat man das durchaus schon gemerkt. Klar, ein Mühlhall schafft entsprechende Räume. Das war über weite Strecken, gerade auf den Halbpositionen, fand ich, ganz schön noch schwach von den Löwen. Und wenn man da nicht diesen überragenden Andi Schmid gehabt hätte, dann wäre man da schon in Halbzeit 1 jenseits von Gut und Böse gewesen.
Auf das Thema Andi Schmid kommen wir gleich noch. In den letzten 10 Minuten haben die Füchse das Spiel dann verloren. Da schien dann doch einigen etwas die Puste auszugehen. Muss man, Markus, aus Berliner Sicht befürchten, dass in den nächsten Jahren nicht mehr drin ist als der EHF-Pokal? Denn ich glaube, für diese Saison kann man da einen Haken dran machen. Und wenn man mal auf die Kaderplanung schaut, da habe ich bisher noch von keinem Neuzugang gehört, der mich so richtig vom Hocker reißt. Und Sven-Sören Christoffersen scheint mir auch so ein wenig der Lars Kaufmann der Füchse zu werden. Sprich, Zeitpunkt der Rückkehr absolut ungewiss.
Ja, ich glaube, dass die Füchse an einem Entwicklungspunkt sind, wo es auch nur noch ganz, ganz schwierig nach vorne geht. Das scheint für den Moment ausgereizt zu sein. Klar können sich immer mal wieder neue Konstellationen ergeben. Investoren, die da plötzlich um die Ecke kommen und richtig was reinpumpen wollen. Aber ich glaube, Bob Hanning geht da ja auch relativ offen mit dem Thema um. Das ist jetzt erstmal ausgereizt. Und was jetzt die Kaderplanung für die nächste Saison betrifft, setzen die Füchse ja auf Kontinuität. Da ist ja im Grunde alles geklärt. Romero wird gehen. Dafür kommt Drucks in die Mannschaft. Und dann gibt es noch eine Veränderung auf Außen. Richtwien wird gehen. Und ich schätze mal, sie nehmen noch einen Jungen mit dazu aus der eigenen Jugend. Und was mit Christoffersen ist, das ist echt sehr bedauerlich. Also alle Signale, die ich da aus Berlin bekomme, gehen dahin, dass das ein bisschen diffus ist und dass der Kerl tatsächlich nicht richtig auf die Beine kommt. Und das ist natürlich noch ein Fragezeichen, da muss man mal gucken. Wenn das tatsächlich so ist, wenn er sich tatsächlich zum Lars Kaufmann von Berlin entwickelt, dann müsste man da natürlich noch aktiv werden aus Berliner Sicht. Ich habe da auch schon den Namen Blaženko Laskovic durch die Gänge als Gerücht ziehen hören. Ja, die Berliner sind aus meiner Sicht im Moment schon ein bisschen ausgereizt. Aber das hat natürlich jetzt, ob es nochmal nach vorne gehen kann, auch damit zu tun, was bei den vier Clubs, die aktuell vor Berlin in der Tabelle stehen, passiert. Weiß einer von euch mit Sicherheit, dass es den HSV in 2 Jahren noch geben wird? Weiß einer von euch mit Sicherheit, wie sich das Löwenprojekt entwickelt? Bei aller Freude über die sportliche Entwicklung, auch Theo Storm ist da ganz offen, die sind noch lange nicht im Hafen. Die hatten so vieles an Altlasten aufzuarbeiten. Die stehen jetzt gerade mal wieder auf relativ soliden Beinen. Aber wenn man sich auch da die Zuschauerzahlen anguckt, die jetzt natürlich erfreulich waren am Samstag, aber ganz grundsätzlich und die finanzielle Situation, das ist nicht so, dass die jetzt wieder sich in blühenden Landschaften bewegen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das in Kiel und Flensburg entwickelt. Auch da gibt es ja keine Garantie dafür, dass dieses finanzielle Fundament, das natürlich sehr, sehr, sehr gut war dort in der Vergangenheit, dass das auch in Zukunft so bleibt. Also insofern, glaube ich, muss man aus Berliner Sicht gucken, was passiert bei den anderen. Aber Stand heute, ja, sind die Berliner an Grenzen gestoßen.
Vielleicht ist da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die ein oder andere Halle ein bisschen zu groß geraten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wie würdest du denn aktuell an die Schmiedsportlichkeit
Wenn du die in Mannheim
eventuell, meine ich. Und ja, vielleicht ist das halt auch, wenn man dann teilweise von einem halbleeren Oberrang spielt, nicht unbedingt zuträglich auch für die Mannschaft und für die Außenwirkung. Oder?
Ja, für die Stimmung vor allen Dingen, für die ganze Atmosphäre in der Halle. Also wenn du jetzt in der Halle wie in Göppingen bist, ja, und die Bude ist ganz voll mit den 5000 und die machen richtig Radau, dann kommt da ja was ganz anderes rüber, als wenn 6000 in der SAP-Arena sitzen. Also ja, in der Tat, das ist so. Aber das kannst du ja auch nicht schnitzen. Also die Löwen müssen mit den Gegebenheiten leben. Die werden sich jetzt keine neue Halle bauen können.
Wird schwer. Vor allem ist die alte, beziehungsweise die neue, ja gar nicht so alt, so meine ich es natürlich. Jetzt kommen wir aber zu deinem Lieblingsthema, beziehungsweise zu deinem Lieblingsspieler des Wochenendes auf jeden Fall, Andy Schmid. Wie würdest du denn ihn einschätzen im Vergleich zu den internationalen Top-Leuten auf den Spielmacherpositionen im Moment? Wie viel fehlt ihm noch zur absoluten Spitzenklasse?
Nix.
Gar nicht. Das ist nicht viel.
Der ist Weltklasse. Im Angriff ist Andy Schmid Weltklasse. Jetzt können wir natürlich wieder das Thema komplette Handballer aufmachen. Wenn wir das tun, dann muss man ganz klar sagen, dass Leute wie Duvniak, wie Karabatic, wie Micha nochmal eine Stufe über Andy Schmid stehen, weil sie natürlich auch in der Abwehr über ähnliche Fähigkeiten wie im Angriff verfügen. Das wissen wir alle, dass das bei Andy Schmid nicht der Fall ist, aber was die Fähigkeiten im Angriff betrifft, ist Andy Schmid aus meiner Sicht in dieser Saison in der allerersten Kategorie angekommen.
Christian, muss er physisch noch ordentlich zulegen, damit er so ein Niveau erreichen kann von den Spielern, die Markus gerade genannt hat?
Puh, ob er da physisch großartig noch zulegen muss, kann, sei mal dahingestellt. Also ich denke, physisch macht er zumindest auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck schon. Ich glaube, dass das nicht die reine Physis ist, aber ja, also Abwehrarbeit, das ist halt einfach... Da braucht man, in den letzten Jahren brauchte er das vielleicht auch gar nicht, weil man dann, weil die Rollenverteilung mit Olli Rogisch entsprechend klar geregelt war bei den Löwen. Ja, also er musste diese Entwicklung bei den Löwen zum Abwehrspieler gar nicht irgendwie großartig machen. Also das ist ja dann auch immer eine Sache. Ich kann mich daran erinnern, Agi Nagalda hat, glaube ich, auch über Jahre hinweg irgendwie kaum Abwehr gespielt gehabt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder andere Spieler, die dann auf einmal, Marco Vujin zum Beispiel, ja, der in Westbrem nie Abwehr gespielt hat. Wie schnell hat der sich in Kiel entsprechend gemausert? Also auch da zählt dann nur die Spielpraxis.
Gut, also wir halten fest, Andy Schmid, Weltklasse vorne, hinten fehlt noch ein bisschen, aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Am Sonntag warst du in Göppingen, Markus, Hamburg hat da gespielt, ja. Und da hat man mal wieder gesehen, was man so oft gesehen hat bei Frisch auf die Saison. Gute Leistung, gutes Spiel, aber am Ende hat man trotzdem verloren. Wir sagen zwar immer Abstand, Torverhältnis -9, glaube ich, oder so. Ja, genau. Ja. Wir sagen zwar immer, die steigen nicht ab. Aber trotzdem verlieren sie diese knappen Spiele immer. Hattest du in der Halle das Gefühl, dass man da noch recht positiv und optimistisch ist und sagt, okay, das ist ein Seuchenjahr? Oder dass es auch die Gefahr ist, dass man sagt, es ist ein Seuchenjahr, wir schielen schon zu sehr auf das Saisonende und gucken dann mal, dass wir in die Sommerpause kommen und nächstes Jahr wird dann alles besser? Weil das kann ja auch einen negativen Effekt haben.
Ja, stimmt komplett, was du da sagst. Und ich habe ja eingangs gesagt, als wir über Barling und den BHC gesprochen haben, dass ich so ein bisschen Sorge habe, dass für Barling durch diese Niederlage die Geschichte fast schon gegessen ist. Und dann habe ich gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, wer da sonst noch reingeraten sollte. Und da muss ich mich echt ein bisschen korrigieren. Fakt ist, dass die Göttinger auch nur 17 Punkte haben und dass das eine ganz, ganz gefährliche Situation ist. Erstens mal sind die Göttinger überhaupt nicht mehr gewohnt, sich in diesen Sphären zu bewegen. Zweitens mal, ich war in der Tat gestern in der Göppinger Halle und habe da was äußerst Sonderbares gespürt. Das war eine ganz andere Atmosphäre als in den vergangenen Jahren. Das muss man mal ganz klar sagen. Und das, obwohl die Mannschaft wirklich eine gute Leistung gezeigt hat und im Grunde bis zum Ende auf ein gutes Ende gegen den HSV in diesem Spiel hoffen durfte. Das war nicht so emotional, das war nicht so ausgelassen, das war nicht so aggressiv, die gesamte Atmosphäre in der Halle. Da herrscht im Moment eine gedämpfte Stimmung und das ist ja auch komplett nachvollziehbar. Das hast du richtig gespürt. Das ist nicht nur gedämpft, das wird auch blockiert. da muss man sich Sorgen machen, da darf man sich Sorgen machen. Bin wirklich sehr gespannt. Grundsätzlich, guckt euch mal das Restprogramm von Göppingen an, da sind natürlich jetzt noch genug Spiele mit dabei, wo man sagen kann, also da haben die Göppinger eine sehr gute Chance, die zu gewinnen. Aber es gibt keine Garantie dafür. Das ist so. Wenn die jetzt noch mal ein paar Mal ordentlich spielen, aber die Punkte nicht holen, dann kann das ganz, ganz böse enden. Sehe ich ganz genauso.
Ja, ich zitiere da mal kurz Manuel Späth, Christian, dann frage ich dich mal dazu. Der hat gesagt, natürlich kann man jetzt auch sagen, dass der Einsatz heute gestimmt hat und der Kampf auch, aber es überwiegt ganz klar die Enttäuschung. Erneut haben wir eine Führung verspielt und einen möglichen Sieg aus der Hand gegeben. Trotzdem hat mir das Spiel für die nächsten Wochen Mut gemacht. Allerdings wird es nächste Woche beim Bergischen HC mindestens genauso schwer. Und das wissen wir ja nun jetzt auch. Die haben gewonnen und sind deswegen entsprechend positiv. Christian, wie ist deine Meinung? Ist da viel falsch gelaufen einfach in Göppingen in den letzten Monaten, dass man so weit unten drin hängt? Denn irgendwann sind knappe Niederlagen ja auch nicht mehr nur eine Frage von Glück oder Pech.
Ja, also ich bin natürlich in Göppingen ein bisschen weit weg, um das zu beurteilen zu können. Letztendlich, ja, ist es schon überraschend. Ich wurde gestern auch gefragt, gibt es eigentlich eine Tabelle, wie die Liga aussehen würde, wenn man praktisch nach 45 Minuten, beziehungsweise wie bei der B-Jugend nach 50 Minuten abpfeifen würde. Ich glaube, da hätten die Göppinger auch schon einige Punkte mehr. Und das, ja, ist natürlich auch immer so eine Sache, die Partien werden eben erst zum Ende hin entschieden. Und da macht es dann natürlich die Substanz, die man letztendlich in der Vorbereitung gelegt hat, die macht sich dann bemerkbar. Ob es da Verfehlungen gab, da können wir nur spekulieren, das können wir nicht letztendlich wissen. Es war ja gestern dann auch so überraschend zu einem Zeitpunkt, wo dann Rinic auf die Bank ging, wo man sich gedacht hat, ja, warum nimmt er den jetzt raus? Aber vielleicht konnte der auch einfach die 2-3 Minuten gar nicht mehr und musste einfach
raus. Nein. Also, sorry, da bin ich komplett anderer Meinung. Also erstens mal ist die Vorbereitung jetzt viel zu lange her, als dass da irgendwelche Verfehlungen gegeben haben könnte. Zweitens, ich habe die Göppinger am Anfang der Saison einige Male gesehen und habe eine Mannschaft gesehen, die aus meiner Sicht topfit war, übrigens Petkovic, der damals noch Trainer war, garantiert auch dafür, dass eine Mannschaft topfit ist. Da ist eine ganz seltsame Eigendynamik entstanden in Göppingen. Die hatten am zweiten Spieltag, die waren in Flensburg die bessere Mannschaft und die sind verpfiffen worden, das muss man so klar sagen, und verlieren dieses Spiel. Und in dieser Art sind ein paar Partien abgelaufen. Und dann ist eine ganz negative Eigendynamik entstanden. Das haben wir ja im Sport oft genug auch gesehen. Guckt zum VfB Stuttgart im Moment beim Fußball. Vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen. Und dann sind noch andere Dinge mit dazugekommen, die jetzt mal auf das nicht ganz einfache Göppinger Umfeld zurückführe. Und das gestern mit Rinic, da haben wir uns auch sehr gewundert, das kann gar nicht sein, dass der platt war. Der hat doch davor schon in der ersten Hälfte mindestens eine Viertelstunde auf der Bank gesessen und Fontaine hat gut gespielt. Rinic ist gar nicht gut ins Spiel reingekommen. Deswegen diese taktische Maßnahme, Fontaine zu bringen, der seine Sache gut gemacht hat, absolut nachvollziehbar. Warum er ihn dann aber runternimmt, und genau in dem Moment, als er ins Laufen kommt, das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich bin mir sicher, der war weder angeschlagen, der war weder platt, das war aus meiner Sicht ein Trainerfehler.
Übercoached.
Ja. Ja, ich kann mir das nicht anders erklären, aber es kann nicht sein, dass der Platz war. Nochmal, der hat brutal viel draußen gesessen in dem Spiel.
Schwer zu beurteilen im Prinzip, wo dann die genauen Gründe liegen da in Göppingen. Ne? Also wir haben ja gerade schon gesagt.
Da kommen viele Gründe zusammen. Ne? Also da sind, glaube ich, an ziemlich vielen Stellen Fehler gemacht worden. Ne? Aber der Punkt ist der, was Manu später sagt, dann das vielleicht nochmal ganz kurz einzuordnen. Das ist so. Die hatten gestern zwar vom Namen her den großen HSV gegen sich und sie haben da toll mitgehalten, also wenn man das jetzt einfach nur aus dieser Perspektive sieht, aber aus meiner Sicht hat der HSV gestern ein ganz schwaches Spiel abgeliefert. Und wenn du dann den HSV nicht schlägst an so einem Tag, dann, also da hätte Göppingen gestern wirklich was mitnehmen müssen. Der HSV war schwach, echt schwach. Und das wird hochinteressant in der nächsten Saison, wenn Dufenjahr weg ist, scheint mir der Einzige zu sein in diesem Rückraum, der Tempo machen kann. Und bei allem Respekt vor dem EM-Torschützenkönig Kanert, der macht ein Spiel im Rückraum einfach brutal langsam. Und wenn du dann noch so Shooter wie Markovic und Georgic an deiner Seite hast, die gebracht werden müssen, die auch aus dem Lauf kommen müssen, dann kann ein Spiel, und so war das gestern beim HSV, ganz schön statisch aussehen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Vielleicht rückt dann Kantamahe in die Mitte, oder? Kannst du dir das vorstellen?
Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Das aus meiner Sicht muss das der Plan beim HSV sein. Auf jeden Fall. Die brauchen da ja auch einen Gegenpol zu Kanier. Also nicht falsch verstehen. Kanier ist ein Weltklasse-Spieler, der ist abgezockt bis zum Letzten und auch in der Abwehr ein wirklicher Topmann. Aber du brauchst da einen Gegenpol. Also das kann ja auch funktionieren, dieses Behäbige und dann im letzten Schritt erst mit Dynamik. Und dann haben die ja, wie gesagt, auch Leute mit Georgic, wenn der dann seine zwei Schritte kriegt und wenn er ins Laufen kommt, dann macht buff, buff, buff. Aber wenn das nicht funktioniert, dann brauchst du einen Gegenpol. Und da würde ich auf jeden Fall einen zweiten Mittelmann zu Kaneas dazustellen, der ganz anders veranlagt ist, der wendig sein muss, der schnell sein muss.
Schauen wir mal ein bisschen auf das Abseits des Feldes beim HSV. Da gab es ja jetzt zuletzt auch ein paar Änderungen. Ja, im Sommer da die Geschichte also auch mit Frank Rost und so weiter, das ist natürlich völlig in die Hose gegangen. Jetzt hat man, war das Skopje gezogen in der Champions League, ein sehr, sehr undankbares Los. Dazwischen spielt man gegen die Füchse, da muss man noch zu den Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg wartet noch. Wie sehr braucht man denn die Champions League-Teilnahme auch finanziell beim HSV? Denn ganz ehrlich, den Fans in Hamburg den EHF-Pokal zu verkaufen, wäre, glaube ich, keine Aufgabe, wo ich mich als Marketingchef drauf freuen würde.
Die Frage an mich?
Ja, die Frage geht noch an dich, ja.
Okay, also grundsätzlich kann man ja mit der Champions League fast kein Geld verdienen, wie uns die Vereine immer wieder versichern. Und wenn man guckt, wie das beim HSV läuft, bei den Heimspielen, die tragen die Champions League Heimspiele ja fast immer in der Alsterdorfer Sporthalle vor 2.000 bis 3.000 zahlenden Zuschauern aus. Also das kann kein Gewinngeschäft sein. Fürs Image, fürs Renommee, für die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man da als Marketing-Experte das gerne mitnimmt, um da entsprechende Argumente zu haben. Aber ich glaube, das bedingt sich dann ja. Der HSV muss vor allen Dingen in der Bundesliga erfolgreich sein. Das bringt die Zuschauer dann in die Halle und das frischt die Kasse dann auf. Und wenn du in der Bundesliga erfolgreich bist, dann ergibt sich das ja automatisch. Du qualifizierst dich für die Champions League. Und bislang war es ja immer so, deutsche Spitzenmannschaften spielen dann dort auch eine gewichtige Rolle. Aber nochmal, wer verdient denn Geld im Europapokal im Handball?
Wenige. 300.000 Euro gibt es laut Gerd Butzek, den wir gleich noch im Interview haben. Zweiter Teil. Letzte Woche gab es ja den ersten Teil, das ist der Geschäftsführer vom Forum Club Handball und der hatte da auch einige interessante Sachen zu erzählen. In dem Zusammenhang wollen wir auch über den neuen Geschäftsführer sprechen, Dr. Holger Liekefetz. Wer von euch kannte den vor einem Monat? Der darf jetzt gerne das Wort ergreifen. Ja, Stille. Oh, Stille. Ich hatte es fast befürchtet. Christian, der HSV wollte sich in dem Bereich ja grundsätzlich wirtschaftlich orientierter aufstellen, sprich einen Finanzexperten ins Boot holen. Ist das der richtige Ansatz generell erstmal?
Ja, also ich glaube, auf so Positionen braucht man jemanden, der sich letztendlich ums Geschäft kümmert und die sportliche Expertise, die ist ja beim HSV ausreichend irgendwo vorhanden. Also ob es ein Martin Schwalb ist, ob es ein Andreas Rudolph ist, der ja selbst einen handballerischen Background hat und entsprechend Transfers beurteilen kann, da in der Hinsicht hat es ja auch nie großartig gehapert. Und wenn man dann jemanden sucht für diese Position letztendlich, dann muss das jemand sein, der auch über die Kontakte in der Wirtschaft verfügt, um das Geld dann entsprechend reinzuholen.
Dann hoffen wir mal, dass er in der Lage dazu ist. Wäre natürlich schon in einem gewissen Maße schade, wenn so ein Spitzenteam wie der HSV mit so vielen tollen Spielern ja irgendwann nicht mehr auf der Handballlandkarte vertreten wäre. Wir sind zumindest für den HBL-Teil quasi am Ende, aber bevor ich dich, Markus, verabschiede, wollen wir natürlich nochmal eine kuriose Aussage anhören, die es aus der Sendung des Kollegen Jens Hüber gab, Thema Gerüchteküche. Wir hören mal kurz rein.
Götzi? Ja. Das war's leider schon wieder. Was soll ich sagen? Also von uns aus kannst du natürlich gerne jede Woche hier zu Gast sein. Ich weiß, der Kollege Sascha Staat hatte ich auch schon in Beschlag genommen. Diese Summen können wir natürlich nicht bezahlen, die der Sascha Staat bezahlt. Frage.
Also wenn ihr mir mal einen Kaffee ausgebt, dann freue ich mich.
Okay. Wahlweise einen Dudler.
Also ich bevorzuge Blunzenkröten.
Ein Fest für den Veganer wieder mal hier, das Blunzenkröten.
Ja, Markus, wie reden wir uns da jetzt raus? Blunzengröstel. Ich sag mal so, mit schönen Grüßen an Jens Hüber. Und es ist einfach die jahrelange Erfahrung mit dem rheinischen Klassiker Himmel und Äd. Ne? Also, der wird's wahrscheinlich sein hier.
Blunzengröstel. Ihr wisst schon, was das ist. Das ist, also Blunzen ist eine Blutwurst. Und ein Gröstel Der Österreicher macht es ja ganz gerne übrigens, auch die Süddeutschen, vor allen Dingen die Bayern. Da wird alles klein geschnippelt und in eine Pfanne reingeworfen und alles schön angebraten. Also, es gibt tatsächlich Sachen, die ich noch lieber esse als Brot und Blunzenkrösten. Vielleicht kannst du da irgendwas für mich organisieren.
Ich weiß nicht. Es kommt drauf an, was wir hier in der Küche der Viktor Schilagi Studios alles so zaubern können. Ich nehme an, es hat alles so leicht österreichischen Anklang. Ja?
Nein.
Nein.
Ich bin durchaus offen für die Weltküche.
Gut,
gut. Ich bin zum Thailänder und ich bin glücklich.
Sehr gut. Dann machen wir das. Wir holen die Currypaste raus. Markus, ich danke dir recht herzlich. In diesem Sinne, guten Appetit. Und wir sind dann gleich wieder zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Ja, wir sind zurück und ich spreche mit Christian Stein von Handballwort hier bei Kreisab über das, was im Frauenhandball los war. Und das war eine Menge, vor allem in der Champions League. Schauen wir erstmal kurz auf die Hauptrundengruppe 2. Denn da ist ja nun klar, wer in Budapest Anfang Mai mit dabei sein wird, nämlich Gyor, der Titelverteidiger aus Ungarn, und Budoknos Podgorica aus Montenegro, der Champion von 2012. Also alles wie erwartet. Auf eine Szene müssen wir aber noch kurz eingehen, denn da gab es einen Kopfstoß von Milena Knežević gegen Anita Görbitz. Erzähl doch mal kurz ein bisschen, was genau da passiert ist, denn ich muss schon ganz ehrlich sagen, wie man das als Schiedsrichter übersehen konnte, ist mir schleierhaft.
Ja, es war natürlich eine sehr hitzige, sehr enge Partie gestern da in dieser gefürchteten Halle Moraza, dementsprechend große Hexenkessel-Atmosphäre, und ja, es war unentschieden, 26-26. Es gab nochmal einen letzten Freiwurf letztendlich von Milena Knežević von Podgorica, hatte sich den Ball geholt und wollte da Richtung Freiwurfausführung laufen, kommt dann irgendwie mit Anita Görbitz zusammen, wird vielleicht kurz irgendwie nochmal am Trikot festgehalten oder sonst irgendwas, oder dreht sich auf jeden Fall um und macht dann einen Kopfstoß gegen Görbitz, ja, vergleichbar in ähnlichen Fällen wie damals Norbert Meyer gegen Albert Streit, weil Knežević hat sich dann selber hinterher noch zu Boden fallen lassen und wollte mehr oder weniger ja auch eine rote Karte dann gegen Görbitz noch provozieren, wenn man das so sieht.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Szene, da gibt's eigentlich keine zwei Meinungen. Knežević gehört da einfach für den Rest der Saison gesperrt. Würde dann natürlich beim Final Four auch fehlen. Ist eine wichtige Spielerin für Budoknost, also das wäre immens bitter. Das aber dazu, wir schauen jetzt mal auf die andere Gruppe, denn die ist ja aus deutscher Sicht viel, viel interessanter. Da ist klar, nichts ist klar. Denn der THC, wer hätte es gedacht, ist nach 5 Spielen zwar immer noch Tabellenführer und hat sehr, sehr gute Chancen, aber hat am Wochenende nur in Anführungsstrichen unentschieden gespielt gegen das Top-Team aus Skopje, 24-24. Freut man sich da jetzt beim THC über die gute Ausgangsposition, die man jetzt noch hat, oder ärgert man sich, dass man nicht gewonnen hat?
Ich glaube, wer Herbert Müller kennt, und Herbert Müller hat selber nach der Partie auch gesagt, letztendlich ärgert er sich über die Chancen, die man auch in dieser Partie ausgelassen hatte. Man hatte die Möglichkeit und hätte letztendlich das eine Tor durchaus ja auch noch mehr machen können. Von daher ärgert man sich mit Sicherheit beim THC, dass man diese Chance nicht genutzt hat, um jetzt schon den Final Four Einzug perfekt zu machen. Allerdings muss man auch ehrlich sagen, kann man einfach nur stolz darauf sein, dass man in dieser Lage aktuell ist als Tabellenführer, einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde. Also da müsste ich wirklich jetzt mal ganz, ganz hart ins Archiv der Champions League kramen. Ich könnte mich gar nicht daran erinnern, dass es das jemals gegeben hat, dass zu diesem Zeitpunkt noch ein deutscher Verein so gut im Rennen war. Das mag zu den Zeiten von Lütze Linden und Walle Bremen noch einmal der Fall gewesen sein, aber ob das dann noch in den Zeiten praktisch ab 94 war, wo es dann die Champions League eingeführt wurde, das weiß ich jetzt im Moment nicht.
Also, es wäre, glaube ich, in diesem Format, das aktuell gespielt wird, das erste Mal, dass eine deutsche Mannschaft das Halbfinale erreicht. Da sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Hast du da was anderes im Kopf?
Nee, seit es die Hauptrunde gibt, waren, glaube ich, die größten Erfolge überhaupt das Dabeisein in der Hauptrunde. Du als ehemaliger Nürnberger wirst das vielleicht ein bisschen besser wissen, wie viele Punkte der erste FC Nürnberg in der Hauptrunde geholt hat, aber bei Leipzig kann ich mich an keine nennenswerten Punkte in der Hauptrunde erinnern.
Ja, also da sieht man auch, die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv, auch für die Bundesliga natürlich eine tolle Geschichte. Trotzdem müssen wir nochmal kurz erklären, dass der THC ja nicht fix dabei ist jetzt beim Final Four, sondern es kann noch einiges passieren. Das letzte Spiel findet am Sonntag statt. Der THC muss nach Dänemark zu Midtjylland und klar ist, mit einem Sieg ist man Gruppensieger. Mit einem Unentschieden ist man zumindest Zweiter. Wie hoch darf man denn verlieren, damit es unter gewissen Umständen dann doch noch reicht bei einer Niederlage?
Ja, gewisse Umstände hast du schon angesprochen. Also wenn man es aus eigener Kraft schaffen will, dann muss man mindestens einen Punkt halt holen, um ins Final Four zu kommen. Hinzu kommt ja auch, dass die Ansetzung so ist, dass der THC ein bisschen früher spielt als Skopje und Sevehof. Das heißt, man weiß gar nicht, welches Ergebnis am Ende reichen wird. Von daher sollte man tunlichst schauen, dass man da auswärts irgendwas in Ikast holt. Ja, solange es kein Remis zwischen Sevehof und Skopje gibt, was in Skopje, denke ich mal, auch noch relativ unwahrscheinlich ist, reicht dem THC eine Niederlage mit einem Tor. Denn das erste Spiel zwischen dem THC und Midtjylland ging ja mit einem 26-24 Sieg für den THC aus.
Wie ist denn dann die Regelung fürs Final Four? Wird nochmal ausgelost oder spielen die Gruppensieger dann automatisch gegen die Zweiten?
Also in den letzten Jahren ist so gespielt worden, dass dann direkt über Kreuz gespielt wurde. Das hieße in dem Falle, als Gruppensieger würde man aller Voraussicht nach gegen Buducnost Podgorica spielen und in dem Fall hätte dann ja auch eine eventuelle Sperre von Milena Knežević Auswirkungen für den THC. Und wenn man Gruppenzweiter wird, dann wird es wohl aller Voraussicht nach Titelverteidiger Győr werden.
Dann sage ich mal so, ich glaube, in Ungarn ist es angenehmer, vielleicht erst gegen Podgorica zu spielen. Kommen wir von international zu national. Bundesliga gab es natürlich auch und da hat der THC in der Meisterrunde knapp in Buxtehude gewonnen. Leipzig souverän gegen Metzingen, Leverkusen hat Oldenburg geschlagen. Alles so, wie man es erwarten konnte, oder?
Ja, also die Ergebnisse in der Meisterrunde sind, denke ich, allesamt keine Überraschungen gewesen. Weder, dass der THC jetzt nur knapp in Buxtehude gewonnen hat. Da sollte man A, berücksichtigen, dass der THC eben noch die Doppelbelastung mit der Champions League gerade zu meistern hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch den bisherigen einzigen Punktverlust in dieser Saison. Den gab es schließlich auch in Buxtehude. Also von daher war dieses knappe Ergebnis in Buxtehude mit Sicherheit keine Überraschung. Ähnlich auch das Ergebnis zwischen Oldenburg und Leverkusen oder Leverkusen und Oldenburg. Die Elfen sind momentan in einem wirklich guten Lauf. Das kann man nicht anders sagen. In 2014 eine einzige Saisonniederlage und die beim Thüringer HC spricht, glaube ich, für die gute Verfassung, in der man momentan ist. Zu Hause nochmal gespielt. Von daher, das war alles andere als überraschend, dieses Ergebnis. Und überraschend, wenn man das denn so sehen will, war vielleicht die Höhe, mit der Leipzig dann gegen Metzingen gewonnen hat. Das war schon deutlich. Da haben sich, denke ich mal, die Tussis deutlich unter Wert präsentiert. Da wäre, wenn man das normale Leistungsvermögen heranzieht, vielleicht einfach hätte mehr drin sein müssen. Gerade wenn man die personellen Probleme sieht, die ja Leipzig diese Saison hat.
In der Abstiegsrunde, wollen wir jetzt auch mal kurz einen Blick drauf werfen, gab es zumindest eine kleine, vielleicht sogar vorentscheidende Überraschung, denn Trier konnte sich mit 23-22 in Bietigheim durchsetzen, während Bensheim, der Konkurrent um den Klassenerhalt, eine gute Siegchance in Koblenz hat liegen lassen. Reicht Trier dann jetzt ein Sieg aus zwei Spielen im direkten Duell, um in der Liga zu bleiben?
Ja, ein Sieg, denke ich mal, wird ihnen reichen. Am kommenden Wochenende kommt ja jetzt auch nochmal das Derby dann gegen die Vulkan-Ladies, also vor heimischer Kulisse. Da könnte man natürlich dann nochmal nachlegen und das Polster ausbauen. Aber ganz klar, also Bensheim ist jetzt unter Zugzwang, muss dringend punkten. Von der Tordifferenz sind beide Mannschaften jetzt noch nicht so weit weg. Von daher könnte man jetzt noch mit zwei Siegen in diesen direkten Duellen den vorletzten Platz erobern. Aber ich habe das Derby schon gegen die Vulkan-Ladies angesprochen. Ich glaube nicht, dass die Miezen bei diesen 8 Punkten bleiben werden. Von daher wird es am Ende so sein, dass Bensheim nicht nur diese 4 Punkte aus den Direktvergleichen für den Klassenerhalt reichen werden.
Gut, dann scheint es die Trierer also wieder zu schaffen, sind ja auch in den letzten Jahren häufiger mal mit ein bisschen Glück in der Liga geblieben. Das war's schon wieder für diese Woche. Danke auch nochmal für deine Zeit, Christian. Bevor wir aber zu unserem Interviewteil übergehen, würde ich gerne noch darauf hinweisen, wie man sich denn an dieser Sendung aktiv auch beteiligen kann. Zum Beispiel unter facebook.com/sportradio360, über Twitter @sportradio360 oder auch im wahrscheinlich größten Handballforum der Welt zu finden unter handball-ecke.de. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Gerd Butzek, dem Geschäftsführer des Forum Club Handball. Wir sind zurück hier bei Kreisab Handball auf Sportradio 360 und wir hatten in der letzten Woche ja schon den zweiten Teil des Interviews mit dem Geschäftsführer der Forum Club Handball, Gerd Butzek, angekündigt. Wir wollen ein wenig sprechen auch über die generelle Lage, finanzielle Lage zumindest im Handball im Moment. Es gab Insolvenzen von Teams wie Ciudad Real, die ja mehrfach auch die Champions League gewonnen haben, oder auch von dem Großprojekt AG Kopenhagen in Dänemark. Das schadet natürlich auch dem Handball, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Wie siehst du denn selber die finanzielle Lage? Ist generell eine positive Entwicklung zu erkennen oder durch die Wirtschaftskrise gerade in Südeuropa eigentlich eine eher negative Entwicklung? Denn wenn du sagst, dass die EHF und die IHF eigentlich gute Arbeit leisten, was das Finanzielle angeht, müsste es doch eigentlich ganz gut aussehen.
Also die IHF macht durchaus gute Arbeit, wie schon gesagt. Die EHF stellt mit der Champions League, glaube ich, eine hervorragende Plattform zur Verfügung, um Geld zu verdienen. Im Gegensatz zum Fußball können die Clubs aber in der Champions League kein Geld verdienen. Das Problem, das du gerade berechtigterweise angeführt hast, ist natürlich weit größer als diese beiden Clubs. Man muss da auch an Pamplona mal denken, ein Club, den wir in der Vergangenheit hatten, an Kopa, an Moskau, Tschechow. Wir haben strukturelle Probleme im Handball, die, glaube ich, im Wesentlichen darin begründet liegen, dass wir keine fundierte Managementausbildung für die Geschäftsführer der Clubs und der Ligen haben. Das sind alles mehr oder weniger Zufälligkeiten, die bestimmen, ob eine Person Manager eines Clubs oder einer Liga oder auch eines Verbandes werden. Wir müssen uns diesem Thema widmen. Das ist auch ein persönliches Steckenpferd von mir. Eine Ausbildung für Manager gibt es nicht und das hat meines Erachtens zur Folge, dass wir die Möglichkeiten, die wir mit unserem brillanten Sport haben, nicht ausnutzen können.
Was könnt ihr denn dann konkret tun, wenn du sagst, dass das auch eine Sache ist, die du persönlich in den Angriff nehmen möchtest? Ihr könnt ja jetzt nicht eine Managerausbildung aus dem Boden stampfen.
Wir müssen eine Managerausbildung aus dem Boden stampfen. Wenn man sich mal anguckt, was andere Sportarten machen, zum Beispiel Basketball, die haben eine sehr enge Kooperation mit der Universität von Venedig. Bei uns ist auch eine Kooperation mit einer Hochschule angedacht, würde sich Köln sicherlich anbieten. Aber es gibt auch heute ja die Möglichkeiten des Online-Studiums. Und wenn es uns gelingt, da nachhaltig ein Programm zu entwickeln, dann würde das dem Handball sicherlich mehr helfen als die ein oder andere Million mehr.
In dem Zusammenhang mit Millionen sprechen wir auch mal über so Großprojekte, wie das jetzt in Paris der Fall ist, und teilweise auch in Kielce oder Westbrem. Ist das generell eher gut für den Handball oder schlecht, weil man ja die Angst haben muss, dass wenn derjenige, der da Millionen investiert, irgendwann mal die Lust verliert oder privat auch insolvent geht, beziehungsweise mit seinem Unternehmen, dann die Geschichte relativ schnell zu Ende ist?
Es ist auf jeden Fall gut für den Handball, wenn große Sponsoren oder Mäzene Geld in den Handball investieren. Worauf wir halt achten müssen, ist, dass dieses Geld zumindest zum Teil auch in die Nachhaltigkeit investiert wird, sprich in die Jugend und in die Strukturen. Und das geht nur, indem die Clubs verpflichtet werden, nachhaltig zu arbeiten, so wie das die HBL mit dem Jugendzertifikat macht oder überhaupt mit der Zertifizierung. Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Das brauchen wir auf europäischer Ebene auch. Und dann ist das Geld von großen Sponsoren und Mäzenen sicherlich im Handball herzlich willkommen.
Wir haben eben über den TV-Deal gesprochen, den die IHF abgeschlossen hat. Jetzt möchte ich ein wenig sprechen über die Geschichte Champions League. Eurosport hat da sehr, sehr spät erst wieder zugeschlagen, was die Rechte angeht für die Champions League. Und das ist aus meiner Sicht der mit Abstand attraktivste Wettbewerb, vielleicht nach den Olympischen Spielen, weil es da natürlich um sehr viel Renommee geht, aber da sieht man regelmäßig die besten Spieler der Welt bei den besten Clubs und auch immer wieder fantastische Spiele. Warum, und das hast du eben kurz angeführt, können denn die Clubs in der Champions League im Moment kein Geld verdienen?
Die Clubs können in der Champions League Geld verdienen, aber die Gelder sind relativ gering. Da spricht man für alle 24 Clubs über eine Summe von etwas mehr als 3 Millionen. Also sind es im Schnitt pro Club 150.000 bei einem durchschnittlichen Etat von 3 bis 5, 6, 7 Millionen. Also das ist eine sehr kleine Summe. Angenommen, es würde der EHF gelingen, die Einnahmen in der Champions League zu verdoppeln, was ich für fast unmöglich halte, aber mal angenommen, das wäre der Fall, dann hätten wir halt statt 150.000 Euro 300.000 Euro und das würde die Clubs auch nicht vom Hocker reißen oder wirklich entlasten. Für die Clubs ist es wichtig, dass die Champions League die Plattform ist, die sie ihren Sponsoren anbieten können. Weil sie in der Champions League spielen, können sie Gelder generieren, die sie sonst nicht generieren könnten. Das Problem mit Eurosport ist, dass wir natürlich vier deutsche Clubs in der Champions League haben und für Eurosport 4 Clubs vielleicht auch 1 oder 1,5 Clubs zu viel sind. Damit ist Eurosport gezwungen, 4 Clubs, die Spiele von 4 Clubs zu zeigen und ich glaube, dass sie lieber irgendwie mit 3 oder mit 2 Clubs in Deutschland arbeiten würden.
Was würdest du dir denn dahingehend wünschen, wie man den Handball im TV und vielleicht auch solche Deals besser vermarktet, beziehungsweise so strikt, dass es sowohl für die Clubs als auch für die TV-Sender möglich ist, davon Profit zu schlagen? Denn ich denke mal, das Produkt, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ist so erstklassig, dass es ja auch für das Fernsehen wie gemacht ist eigentlich.
Den einzigen Weg, den wir haben, ist weiter das Produkt zu verbessern. Das Produkt zu verbessern wird langfristig nur über eine Lizenzierung funktionieren und die Lizenzierung wird dann auch gewisse Auflagen bezüglich der Halle haben, bezüglich der Zuschauerzahl, wie das im Basketball auch der Fall ist. Es nützt nichts, wenn wir eine tolle Champions League haben, aber in der Halle sind keine Zuschauer. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass die Hallen voll sind, denn nur wenn wir eine volle Halle haben, dann haben wir ein attraktives Bild im Fernsehen. Das müssen wir gewährleisten. Wir müssen weiter an der Qualität arbeiten und dann sukzessive die Zuschauerzahlen speziell im Fernsehen erhöhen. Und nur wenn wir das schaffen, dann erhöhen wir auch den Wert der Liga und nur auf diesem Wege können wir die Einnahmen erhöhen.
Das hat zwar jetzt nicht mit der Champions League im Speziellen zu tun, aber wie sehr blutet dir dann als Handballer das Herz, wenn der Handballsender in Deutschland Sport 1 sagt, wir übertragen am Dienstag lieber ein Spiel aus der 4. Liga im Fußball als aus der besten Handballliga der Welt?
Das tut schon sehr weh, da muss man ehrlich sein. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gehört, dass der Mittwoch eigentlich sehr gut von den Zuschauern angenommen worden ist, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man als sportinteressierter Mensch weiß, am Mittwoch guckt man irgendwie Fernsehen und dann ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, ob es Fußball oder Handball ist. Ich habe gestern Abend auch immer wieder hin und her geschaltet zwischen Bayern München und der Handball-Bundesliga. Es tut weh, aber wir müssen damit leben. Die Handball-Bundesliga hat rechtzeitig einen langfristigen Deal mit Sport1 abgeschlossen. Das haben sie gut gemacht. Dazu muss man ihnen gratulieren. Wir müssen es schaffen, durch die Qualität der Spiele die Anzahl der Zuschauer vor dem Fernseher zu erhöhen. Das ist unsere Aufgabe.
Ich weiß, wir kennen ja uns jetzt auch schon ein paar Jahre und haben über das Thema auch schon mehrmals gesprochen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, wir kriegen vielleicht die Hallen voll, wenn in der Champions League in der Vorrunde 10 Spiele ausgetragen werden. Und ich sag mal, die beiden Gruppenletzten, die von der sportlichen Qualität her deutlich schwächer sind als die Spitzenteams, sowieso frühzeitig keine Chance mehr haben, noch in die K.O.-Phase einzuziehen. Ist das nicht aus deiner Sicht vielleicht dann sogar zu viel, weil ich weiß, dass natürlich Einnahmen in der Champions League unter anderem durch die Zuschauertickets generiert werden?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Zunächst mal, um auf deine Frage einzugehen. Die Clubs in Europa sind sich eigentlich einig, dass das Niveau der Mannschaften auf den Plätzen 17 bis 24 nicht ausreicht, um gegen die Top-Mannschaften konkurrenzfähig zu sein. Die Ergebnisse sind zu groß. Deswegen sind die großen Mannschaften der Ansicht, dass man die Champions League auf 16 Mannschaften reduzieren sollte. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist die Anzahl der Spiele. da gibt es halt unterschiedliche Erwartungen, zwischen den großen europäischen Clubs, die alle in einer schwachen Liga spielen, also zum Beispiel Barcelona, Kielce, Veszprém, Zagreb, in der Vergangenheit Tschechow. Diese Clubs haben einen Etat, der irgendwo zwischen 3 und 6 Millionen liegt, haben aber in ihrer nationalen Liga keine Gegner, sodass sie ein extremes Interesse an mehr Spielen in der Champions League haben. Die deutschen Clubs haben genau die gegenteilige Situation. Sie haben eine funktionierende Bundesliga mit 18 Mannschaften. Das gibt es sonst nirgendwo in Europa. Und die deutschen Mannschaften haben Interesse, die Anzahl der Spiele konstant zu halten oder gar zu reduzieren. Da sind die Interessen diametral entgegengesetzt. Und immer wenn ich mit Barcelona oder Kielce oder Veszprém spreche, die sagen mir immer, wann machst du uns endlich die Europa-Liga? Und wenn ich mit deutschen Vereinen spreche, dann spüre ich immer die latente Angst vor dem Buzek und der Europa-Liga. Also ich stehe da ziemlich genau in der Mitte. Ich habe Verständnis für beide Positionen. Man wird da immer wieder Kompromisse finden müssen. Und die deutschen Vereine haben signalisiert, dass sie, um Europa zu helfen, zu mehr Spielen in der Champions League bereit sind.
Das bedeutet auf der anderen Seite natürlich wieder eine unglaublich höhere Belastung für die Spieler. Ist es dann nicht zu befürchten, dass die Kluft zwischen den, wir haben jetzt schon eine Top 5 in der Liga, die sich deutlich eigentlich vom Rest absetzen, und den anderen Teams noch größer wird, weil diese Teams dann vielleicht auch mehr Spieler in ihren Kader holen und die dann noch besser sind als der Rest und natürlich eine größere Breite auch im Kader haben und dass wir dann im Prinzip in den nächsten Jahren sagen können, ja, die ersten 5, das sind Flensburg, der THW, Hamburg, Füchse, Rhein-Neckar-Löwen und der Rest spielt dann um Platz 6. Das ist ja im Prinzip für die Liga und das Produkt, was wir ja auch vermarkten wollen, damit wir mehr Geld generieren können im Handball, im Prinzip dann kontraproduktiv.
Ja, es steht zu befürchten, dass das tatsächlich so ist, wie du sagst. Das heißt, es wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. Es kommen immer mehr Spiele hinzu. Das war ja auch, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, der Grund, warum unsere Organisation überhaupt gegründet wurde. Es gibt jetzt Bestrebungen seitens der EHF, die Europameisterschaften zu vergrößern von 16 auf 24 Mannschaften. Das bedeutet auch wiederum mehr Spiele. Die grundsätzliche Rechnung ist halt die, je mehr Spiele es gibt, desto mehr Geld gibt es und deswegen gibt es mehr Spiele. Und das ist ein Problem, das wir haben, was wir, soweit ich das sehe, nicht lösen können.
Das klingt eher schlecht, muss ich sagen, aus Sicht eines Handballfans, so wie ich das bin und viele auch, die jetzt mit Sicherheit zuhören werden. Wie ist denn in dem Zusammenhang deine Meinung zu so Themen wie, wir führen in der Bundesliga ein Playoff-Finale ein und können dann irgendwie das so einzeln vermarkten, dass wir vielleicht vor 50.000 Leuten in der Arena auf Schalke spielen können? Ist das sinnvoll? Nicht nur aus sportlicher Sicht, ich glaube, das ist natürlich eher eine Geschichte, die negativ ist, weil dann auch sehr viel darauf ankommt, wie die Tagesform ist und wer dann verletzt ist und wer nicht, sondern ist das was kommen muss früher oder später, damit mehr Geld generiert werden kann? Oder kann man auf solche Events dann verzichten zugunsten des Sports auch selbst?
Also abgesehen vom Fußball gibt es Playoff ja in allen Sportarten. Also scheint sich das bewährt zu haben. Grundsätzlich ist natürlich nicht meine Aufgabe der Handball-Bundesliga zu sagen, was sie tun sollen. In diesem Zusammenhang muss man aber darauf hinweisen, dass es in Europa eine Liga gibt, die 18 Mannschaften hat, nämlich die deutsche. Dann gibt es noch eine mit 16 Mannschaften, das ist die spanische. Und ansonsten haben alle anderen Ligen maximal 14 Mannschaften. Das führt zu einer deutlichen Entzerrung im Kalender und führt halt zu diesem Ungleichgewicht mit den Problemen auf der deutschen Seite. Auf der anderen Seite ist die Bundesliga so strukturiert, dass eine Reduzierung auf 16 oder 14 praktisch ausgeschlossen ist. Um Playoffs einzuführen, bräuchte man ja weitere Termine und die sehe ich nicht. Die gibt es einfach nicht, die weiteren Termine. Das heißt, wenn man Playoffs machen will, dann muss man sich wahrscheinlich darüber unterhalten, dann doch irgendwann mal die Anzahl der Teams in der HBL zu reduzieren.
Ich habe auf eurer Internetseite gelesen, dass ihr ursprünglich mal den Wunsch hattet zu sagen, auch um mehr Termine zu schaffen bzw. den Spielplan zu entzerren, zu sagen, wir haben in 4 Jahren nur 4 Großturniere. Wie weit seid ihr denn von diesem Ziel entfernt? Denn ich halte das nach dem Gespräch, was wir bislang geführt haben, für komplett utopisch, dass das jemals passieren wird.
Momentan haben wir 5 Wettbewerbe in 4 Jahren, nämlich 2 Weltmeisterschaften, 2 Europameisterschaften und einmal Olympia. Näher dran als an 4 Wettbewerben oder an drei, wie wir es eigentlich möchten, sind wir an sechs Wettbewerben, wenn man ehrlich ist. Denn es gibt ein European Olympic Games, also europäische Spiele, European Games. Und die werden 2015 das erste Mal stattfinden. Handball war angefragt. Die EHF hat die Teilnahme für 2015 abgesagt. Aber das kann kommen. Das Problem ist wiederum, dass die Verbände das beschließen können, ohne die Clubs zu fragen, wenn es denn wirklich so weit kommen sollte. Und das einzige Korrektiv, was es dafür gibt, ist das Forum Club Handball, was sich dagegen wehren könnte und auch dagegen wehren wird. Wir wären grundsätzlich für eine Reduzierung auf drei Wettbewerbe, nämlich eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft und einmal Olympische Spiele in 4 Jahren. Und wenn man dann noch European Games haben will, dann sei es drum. Aber grundsätzlich sind wir natürlich für Reduzierung, aber wir sind davon so weit entfernt wie der Mond von der Sonne.
Wir kommen so langsam aber sicher an das Ende unseres Gesprächs und ich hoffe, dass die Zuhörer uns noch einigermaßen folgen können, denn wir haben sehr viel Informationen bekommen in den letzten Minuten. Wie kann man denn aus deiner Sicht bessere Marketingarbeit betreiben, um so noch mehr Einnahmen zu generieren? Ich möchte mal den Vergleich mit der BBL heranziehen. Die BBL hat, obwohl sie mit Sicherheit nicht die beste Basketballliga in Europa ist und mit Sicherheit auch nicht die beste Basketballliga der Welt, in den letzten Jahren eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. Die Hallen sind voll. Im Gegensatz zur HBL, da ist ein leichter Zuschauerrückschritt zu erkennen. Was muss da gemacht werden, damit in der besten Handballliga der Welt, die es nach wie vor ist, und ich sehe auch nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird, getan werden, damit man da mit der BBL zumindest mal Schritt halten kann?
Ja, ein Punkt, den ich schon erwähnt habe, ist sicherlich die Ausbildung der Manager. Die Ausbildung der Manager muss zwingend verbessert werden. Das sehe ich nicht. Die Qualität der Manager in ganz Europa ist nicht ausreichend. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist auch der Punkt, der immer wieder von der HBL angesprochen wird. Das ist die Kalenderthematik. Das heißt, wir brauchen verlässliche Termine für den Kunden, für den Zuschauer. Und wir schaffen es nicht, diese verlässlichen Termine anzubieten. Wir müssen daran arbeiten. Wir müssen versuchen, diese Situation zu verbessern, damit der Zuschauer weiß, alle 2 Wochen oder jede Woche oder alle 10 Tage habe ich ein Heimspiel von meiner Mannschaft, das ich mir angucken kann. Das Gleiche gilt fürs Fernsehen. Wir müssen im Fernsehen verlässliche Plätze haben, wo der Zuschauer weiß, da kann ich Handball gucken. Und es ist egal, ob das dienstags um 8 oder sonntags um 5 oder meinetwegen auch mittwochs um 20 Uhr ist. Es muss halt ein immer wiederkehrender Platz sein, sodass ich verbindlich weiß, zu dem und dem Zeitpunkt kann ich mir da und da Handball anschauen. Das ist wichtig und daran müssen wir arbeiten.
Ich kann das nur aus der Sicht eines auch Fußballfans kurz kommentieren. Da ist es nämlich so, ich weiß, dienstags, mittwochs ist Champions League, am Wochenende ist Fußball-Bundesliga und darauf kann ich mich dann als Fan auch einstellen. Und ich denke, das hat sich dort relativ bewährt und es wäre auch wünschenswert, dass sich das im Handball auch so irgendwann regeln lässt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit. Wir sind am Ende angelangt und wir hören uns dann wieder nächste Woche hier bei Kreisab auf Sportradio 360.